Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit dem Josef Joe Lang, Politiker aus dem Kanton Zug, profilierter Historiker, der gerade ein Buch herausgegeben hat mit dem Titel «Demokratie in der Schweiz», das sehr viel Aufsehen erregt hat. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
My name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide. And that the land that I live in has God on its side.
Der Joe Lang war während Jahren profiliert auf der linken Seite Politiker gewesen, ist dann abgewählt worden, ganz knapp, aus dem Nationalrat, aber seither ist er auch noch aktiv. Hat jetzt das grosse, viel und gut besprochene Buch geschrieben, Demokratie in der Schweiz, mit einem langweiligen Titel. Langweiliger hätte man keinen können finden, oder?
Verkaufszahlen zeigen, dass der Titel sehr wohl knackig ist. Und zwar, weil Demokratie gefragt ist.
Nein, oder vielleicht auch der Inhalt ist knackig, der Autor ist knackig. Und wir reden jetzt das erste Mal über dich als Person. Das ist natürlich ein Teil von dieser Sendung, ein wichtiger Teil, Person selber. Also, Joe, wer bist du?
Ich bin aufgewachsen im Schwarzen Erdteil vom Aargau.
Schwarzen Erdteil vom Aargau? Das fängt schon mal gut an.
Ja.
Die NZZ hat das genannt, der Schwarze Block. Und das ist nicht der vom 1. Mai?
Nein, der Spruch, den die NZZ hat, mein Onkel, der war ein progressiver Pfarrer in Rheinfelden. Und später, als ich mit ihm besprochen habe, er hat gesagt, ich soll die Abdankungsrede halten, wenn er gestorben ist. Dann hat er mir einfach gesagt, ich warne dich vor dem schwarzen Block aus dem Freiamt.
Genau, also das sind also ganz konservative Katholiken. Über das wollen wir reden. Was bist du für eine Person? Weil eigentlich, eben, da hast du mal gesagt, du kommst von dort her, aber das hat dich irgendwie gerade ins andere Lager gezogen, oder ist das richtig?
Nicht vollständig ins andere Lager. Ich glaube, auch die konservativ-katholische Welt hat gewisse Werte gehabt, die durchaus Sinn machen. Ich hatte sehr viele Verwandte in den Missionen, wie man damals gesagt hat. Und dann im Rahmen der Befreiungstheologie, ab Mitte 60er Jahre, sind viele von denen fortschrittlich geworden. Und was die Verwandten, die einen sehr katholisch-konservativen Hintergrund hatten, mir beigebracht haben, ist, das Elend in der dritten Welt, der riesige Wohlstandsgraben, das ist ein Riesenproblem. Und das ist dann auch eins zu meinen grossen Themen geworden.
Genau, aber zuerst hast du ja eigentlich Pfarrer werden, bist Ministrant gewesen und hast das genossen.
Ah ja, ich habe es genossen. Natürlich auch, wenn man Ministrant ist und ich war ja dann noch Hilfssakristan gewesen, dann ist alles ein bisschen weniger langweilig. Mhm. Also, als ich dann das erste Mal wieder in einen Gottesdienst bin, wo ich keine Rolle gespielt habe, Ministrant war ja mein erstes öffentliches Amt gewesen.
Das heißt, dann du genossen, im Zentrum sein, immer in der Öffentlichkeit, das hat er schon nie abgeleitet, oder?
Das hat sicher auch eine Rolle gespielt, in der Gemeinde vorher regelmässig eine Rolle zu spielen. Aber auch, als ich das erste Mal in einem Gottesdienst bin, wo ich keine Rolle spielen konnte, war mir sehr langweilig gewesen.
Gut, also du hast eine ganz spezielle Familie, älteste von 8 Kindern und deine Mutter ist im Alter von 41 gestorben. Und das jüngste Kind war 5 Monate alt gewesen. Das ist ja tragisch, also das kann man fast nicht irgendwie beschreiben. Wie hast du das damals erlebt? Wie alt bist du, wo deine Mutter gestorben ist?
Ich war 15, ich war der Älteste, ich war auch ein bisschen der Hoffnungsträger aus Sicht der Mutter. Das war eine grosse Tragödie. Mhm. Vor allem auch für den Vater, der ist plötzlich allein da gestanden mit 8 Kindern.
Was war er von Beruf?
Bauer. Und einem Hof.
Du bist ja so ein Bauernsohn.
Ich bin Bauernsohn, ja. Mhm.
Und das ist aber nie in Frage gekommen, dass dort der Älteste übernimmt den Hof, oder?
Das stimmt, aber es war relativ früh klar gewesen, dass ich den intellektuellen Weg werde einschlagen. Zuerst geistlich und dann später mehr geistig.
Aber du warst deswegen nie gewesen, Pfarrer?
Ja, das ist so. Meine Mutter hatte zwei Brüder. Einen ganz progressiv, der andere ganz konservativ. Wo Geistliche waren. Ich bin dann auch nach der Bezirksschule Muri ins Kollegium Sarne geschickt worden.
Erzkatholisch natürlich.
Erzkatholisch, ja. Mit all den Widersprüchen, Doppelmoral, die der Katholizismus eben hatte. Ich meine, unser Präfekt, der war bekannt gewesen, dass er für sexuellen Missbrauch...
Also bei der Rast, also das ist ja bekannt gewesen, man hat nichts gemacht.
Man hat nichts gemacht. Ich bin im 71 nach 13 Monaten an dieser Schule ausgeschlossen worden wegen fremder Weltanschauung. Und der Pater, der schon seit späten 60er Jahren bekannt war für das, der ist erst im 74 weggeschickt worden und wohin?
An einen anderen Ort.
In ein Frauenkloster, wo ein Kinderheim hatte. Okay. Das ist das Tragische.
Und hast du das damals auch als tragisch empfunden und skandalös empfunden oder erst später?
Wir haben es schon als skandalös empfunden, aber wir haben dort in einer Welt gelebt, nicht nur die katholische allgemein, wo das nicht so skandalös gefunden hat. Und darum haben wir zum Beispiel ganz andere Themen vom Kollegium zu öffentlichen Themen gemacht.
Nämlich?
Als das. Ja, zum Beispiel, dass Meinungsfreiheit unterdrückt ist und auch andere Freiheitsrechte unterdrückt sind.
Gut, du bist ja dann Gründungsmitglied, um mich zu korrigieren, wenn das nicht richtig ist, von der revolutionären marxistischen Liga Sektion Zug, RML. Bist auch Gründungsmitglied und langjähriger Präsident von sozialistischen grünen alternativen Listen. Ein Trotzkist, oder? Auch in London hast du das gefunden. Also Kommunist bist du gewesen.
Ja gut, wir sind ein bisschen spezielle Kommunisten gewesen, nämlich die Kommunisten, die gegen Moskau, gegen den Stalinismus gewesen sind.
Aber gleich.
Aber es stimmt schon, wir sind in dieser Tradition gestanden. Vielleicht die Entscheidung für die vierte trotzkistische Internationale, wenn man gross geworden ist als Kind in dieser Weltkirche, dann schliesst man sich natürlich nicht irgendeinem kantonalen oder nationalen Grüppli an.
Mhm.
Dann will man in einer Bewegung dabei sein, die international vertreten ist.
Aber trotzdem, ja, gross denken ist ja fantastisch, aber haben dann einen grossen Nachruf gemacht auf den Tod von Mao Zedong. Und ich meine, er gilt als der grösste Verbrecher neben Hitler und Stalin vom 20. Jahrhundert. Also, bist du im Nachhinein, kannst du sagen, dort verblendet gewesen, oder hast du ausblendet, all das Schlimme, was dort passiert ist?
Also wir sind selber ja Antimaoisten gewesen, wir sind überhaupt nicht Fan gewesen von dem, was in China läuft. Die Würdigung auf der Mao Zedong, die NZZ erwähnt hat, kritisch, zu Recht, das war damals der Ton gewesen in allen Medien, auch in bürgerlichen Medien. Also, was China betrifft, das war nicht das grosse Problem gewesen, nachträglich muss ich sagen. Aber wir haben ja zu den kritischsten Linken gehört, aber wir sind natürlich immer noch zu wenig kritisch gewesen.
Wieso zu wenig kritisch? Also, du bist ja dann an die Universität gegangen, kann man sagen, hast dort promoviert, also bist Historiker geworden. Aber dort bist, man könnte nicht alles im Detail jetzt da behandeln, auch in dieser Sendung nicht, weil das ist so spannend und so viel. Dann bist du eigentlich in den Hammer gelaufen, wenn du ein Linker gewesen bist.
Ja, aber ich bin nicht in den Hammer gelaufen. Ich bin in den Hammer gelaufen, weil ich ein Linker war, weil ich antistalinistisch war unter anderem, weil ich vor allem auch in Zug eine Rolle gespielt, unsere Kritik am Rohstoffhandelsplatz, wo zum Beispiel auch mit der DDR geschäftet hat, was wir kritisiert haben. In Zürich war es mehr gewesen, der Antimilitarismus.
Aber du hast gegolten als linker, roter Systemveränderer und hast dann nicht können an der Uni Karriere machen, also hast nicht können Professor werden und hast nicht einmal können Lehrer werden. Erzähl mal.
Ja, das war ein Problem. Ich habe zwei Professoren haben mich an ihren Stuhl holen, nämlich den Geschichtsprofessor Albertini und den Philosophieprofessor Lüppe, der konservative Gegenspieler zum Habermas, hat mich wollen. Und ich habe beiden gesagt, ja, da müsst ihr mit Herrn Gilgen reden.
Das ist damals Regierungsrat, ja. Bildungsdirektor, oder?
Ja.
Das rote Tuch von den 68er.
Ja.
Und was hat der gemeint zum Joe Lang?
Der hat einfach gesagt, wie überall, wie er auch zum Jakob Tanner gesagt hat, der später Professor geworden ist, unter mir kommt an der Uni kein 68er hin. Mhm. Die Uni Zürich war wahrscheinlich die einzige Uni in Europa, wo es keine 68er hatte damals.
Und wie ist das bei dir auch? Was hast du denn gedacht? Was mache ich jetzt?
Ja, ich habe das nicht einmal. Ich habe eigentlich von dem Staat nicht viel anderes erwartet. Dass ich,
also, ich bin bestätigt worden.
Ja, in einem gewissen Sinne war es eine Bestätigung, wie später auch dann die seitenlangen Fischen und so. Ich bin im 82, ich hatte ein Angebot von einem Professor in Deutschland. Und dann bin ich vor der Wahl gestanden, akademische Karriere in Deutschland oder bleibe in der Schweiz. Und ich habe drei Sachen geahnt, die sich alle dann bestätigt haben. Erstens, XOA, die dann gegründet wurde im 82.
XOA, das war die Initiative, Abschaffung von der Armee, ja. Schweiz ohne Armee. Ja, bist du einer der Hauptinitianten gewesen, auch dort, ganz aktiv gegen die Schweizer Armee?
Ja, und dort, das habe ich geahnt schon in den frühen 80er Jahren. Das kann eine grosse Geschichte werden. Und die zweite Sache war, ich habe geahnt, dass Rohstoffhandelsplatz Zug und so kann eine grosse Geschichte werden. Auch das hat sich bestätigt.
Ohne, dass sie das können behindern können, weil die sind noch viel, viel grösser geworden in der Zwischenzeit.
Das stimmt, aber doch, wir haben schon gewisse Sachen können beeinflussen, vor allem, dass Behörden ein bisschen unabhängiger geworden sind. Und das Dritte, ich habe geahnt, es besteht eine Chance, dass ich als erster Trotzkist damals in der Deutschschweiz könnte einen Parlamentssitz holen und auch das.
Und das hast du gemacht, ja. Unter welchem Titel am Anfang? Sozialistische Grüne Alternative Liste. Das Sozialistische ist dann weggegangen, alternativ auch, und dann bist du nur noch Grün übrig geblieben, oder?
Nein, also erstens, ich verstehe mich immer noch als Sozialist, als Ökosozialist, aber wir haben uns...
Ökosozialist? Was ist ein Ökosozialist?
Das ist ein Sozialist, der weniger als der traditionelle Sozialismus einfach dann an Wachstum glaubt, mehr Rücksicht nimmt auf die Umwelt.
Aber willst du auch den Kapitalismus abschaffen wie offiziell die SP?
Ja,
schmunzeln.
klar möchte ich den Kapitalismus abschaffen, aber die grosse Frage ist,
mit was erstens,
wie man das schafft und zweitens, was die Alternative ist.
Hast du da irgendetwas gedacht, was könnte erfolgreich sein, wenn man den Kapitalismus abschafft? Hast du irgendwie ein Land gesehen, wo könnte als Beispiel dienen? Venezuela wahrscheinlich nicht, Kuba vielleicht auch nicht, Sowjetunion schon gar nicht. Also, wieso bist denn du immer noch einer, der glaubt, der Sozialismus sagt, das Heil, auf das die Welt wartet und wo die Welt zu einem besseren Ort machen wird?
Ich bin nicht ein Erlösungssozialist. Sozialismus ist ein Ziel. Wir wissen heute nicht, wie wir den Kapitalismus überwinden können. Wir wissen auch nicht, wie man den Sozialismus gestalten kann. Es ist mehr wie für den Schifffahrer auf dem Meer, die Sterne, einfach eine Orientierung bietet für das politische Handeln.
Ja, aber nein, Moment, aber man kann ja. Wir haben ja Veränderungen in der Schweiz gehabt in den letzten Jahren. Du hast das ja wunderbar beschrieben, in den letzten Jahrzehnten vor allem. Wir haben jetzt einen Sozialstaat, oder? Der viel besser ist, viel offener ist, viel freier ist, als wir das früher sich auch vorstellen können. Dann müsste ich sagen, sind wir doch relativ nah an einem Ziel. Und alles andere, wo dann richtig echter Sozialismus geht, das ist also ein Wabangspiel, das sehr schnell in den Untergang kann führen kann.
Also im Unterschied zu früher bin ich heute auch der Ansicht, dass Demokratie, wie sie in der Schweiz grundsätzlich organisiert ist, vorbildlich ist. Sicher kann man noch einiges verbessern. Zum Beispiel, dass ein Viertel der Erwachsenen ausgeschlossen sind, das ist eine grosse Schwäche.
Das sagst du, das ist eine von deinen Thesen am Schluss vom Buch, das sind die Ausländer, Klammern auf und zu. 1 Million von denen könnten Schweizer werden, sie wollen es aber nicht. Also offenbar ist das für dich kein Problem, nur für dich.
Nein, also zuerst mal ist es ein Problem für die Demokratie. Im 19. Jahrhundert hat Freisinn zum Beispiel überleiden und Anfang 20. Jahrhundert sogar Zwangseinbürgerungen überleiden, weil man vom Freisinn einfach gesagt hat, zu Recht, eine Demokratie, wo ein so grosser Teil der Erwachsenenbevölkerung nicht Teil ist davon, so eine Demokratie hat einen grossen Schwachpunkt.
Gut, diese Art von Phrasing gibt es nicht mehr, und da gibt es eine SVP, die sieht es ganz anders. Nächster Tipp, Bob Dylan, False Prophet, falsche Propheten, bist du auch falschen Propheten aufgesessen?
Nein, ich bin nicht falsch, aber ich bin immer kritisch gewesen. Aber man lernt natürlich im Laufe vom Leben. Zum Beispiel gegenüber mir Trotzki habe ich heute natürlich viel Kritik. Aha. Aber wir sind nie Gläubige gewesen.
Hast du übrigens die Serie gesehen bei Netflix über den Trotzki?
Nein, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe darüber gehört.
Ja. Das ist interessant. Ich weiss nicht, wie alles historisch verbürgt ist, aber sehr spannende Figur und eine spannende Serie. Also, hören wir uns doch an, False Prophet von Bob Dylan, und reden nachher weiter.
Another day that don't end, another ship going out, another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world and the world came in. Fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business, and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm the enemy of lived a meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go.
Bei mir ist der Joe Lang, der ein vielbeachtetes Buch geschrieben hat, «Demokratie der Schweiz». Aber wir müssen jetzt gleich noch über dich reden. Du hast Berufsverbot gehabt. Also nicht nur hast du an der Uni Zürich keine Karriere machen, hast du auch keine Schule können geben, oder?
Doch, es hat Nischen gegeben.
Eben, aber die offiziell im Kanton Zug, dort, wo du hergekommen bist, dann war es nichts, oder?
Nein. Es hat Nischen gegeben. Das war die Stadt Zürich mit den Berufsschulen. Dort hat es keine Berufsverbotspraxis gegeben. Und an dieser Berufsschule habe ich dann 37 Jahre gearbeitet.
Gleich, aber Berufsverbot, oder? Ist das jetzt eigentlich abgeschafft? Oder gibt es das noch in irgendeiner Form, versteckt oder sogar offiziell? Dort war es offiziell, glaube ich.
Ja, im Zug war es offiziell, darum hat sich dann die Regierung auch im 96 dafür entschuldigt. Mhm. Das hat sie ja nicht, wenn man das nicht offiziell beschlossen hat.
Aber hast du das Gefühl, man hat dir eigentlich die Karriere versaut?
Nein, also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich sei jetzt zu bedauern wegen dem. Weil ich hatte ja die Wahl im 82 auf Deutschland
zu gehen. Ja, aber müssen ins Ausland gehen, um einen Beruf auszuüben als akademisch gebildeter Schweizer, ist natürlich auch noch brutal.
Ja. Es ist eine Schweinerei, die Berufsverbotspolitik, die damals betrieben worden ist. Aber es gibt Leute, die sicher mehr darunter gelitten haben als ich.
Und wie dick waren dann deine Fische, die sie hast können anschauen können?
Etwa 70 Seiten.
Oh, ich habe, glaube ich, nur zwei Seiten gehabt. Also, aber ich habe mich auch nicht darum irgendwie bemüht, 70 Seiten überzukommen. Ich glaube, der Höhepunkt von deinem Leben war wirklich der Kampf um die Abschaffung von der Schweizer Armee. XOA, die gutes Resultat gemacht hat, da sind zwar runtergefallen, aber überraschend viel in einer Phase, wo die Armee noch ganz einen höheren Stellenwert hatte. Nicht mehr ganz so hoch wie vielleicht früher, aber viel, viel höher als heute. Würdest du es auch so sehen?
Ja, das sehe ich auch so. Es ist uns nicht gelungen, die heilige Kuh zu schlachten, aber es ist uns gelungen, den heiligen Kuh, den heiligen Schein wegzunehmen.
Aha. Und heute, wenn du jetzt vergleichst mit den 60er Jahren, was die Armee für eine Rolle hat, ich glaube, du zitierst das irgendwo im Buch, der Bundesrat hat noch 1989, glaube ich, mal gesagt, Schweiz hat keine Armee, sie ist eine Armee. Das würde heute niemand sagen.
Nein, das würde heute niemand mehr sagen.
Eben, und das, auch in den Firmen an der Spitze, ich glaube, die Hälfte von allen Spitzenmanagern sind Offizier gewesen. Gewisse Firmen, grosse Banken, hast du also noch reinkommen. Wenn du wirklich ganz weit oben gewesen bist im Militär, heute ist es anders. Heute haben wir dafür viel mehr Ausländer an der Spitze von Schweizer Firmen. Findest du das besser?
Ja, das ist eine falsche Frage.
Wieso? Also, falsche Frage ist es nicht.
Okay, gut. Dann nehme ich die Aussage zurück. Es war sicher befreiend für unser Land, dass wir über die Armee wie über andere Fragen mit der Zeit können in einem säkularen Sinn diskutieren wie über andere Institutionen. Jetzt die andere Frage, ja, Globalisierung hat jetzt halt zur Folge gehabt, dass Kader von unseren Firmen zu grossen Teil Ausländer sind, aber Militärköpfe früher an der Spitze waren, die waren auch nicht angenehmer für die Gewerkschaft.
Aber welche Rolle hat eigentlich das Militär gespielt? Du redest davon von einer männlich-maskulinen Ideologie und das hat die SVP von Christoph Blocher, wenn man nicht einmal so weit zurückgehen will, wie du in dem Buch zurückgehst, basierend war auf dieser These, dass eben die Armee das stärkste Glied ist und die stärkste Kraft in unserem Staat.
Ja, das ist die geistige Landesverteidigung ab 1950 hat ihre Verkörperung in der Armee gehabt und die Armee ist der Hauptidentifikationsmerkmal von der Gesellschaft. Das ist auch ein wichtiger Grund gewesen, weil ja Frauen in der Armee nicht stattgefunden haben, die starke Ausgrenzung der Frauen in der Schweiz als letztes Land, das Frauenstimmrecht eingeführt hat. Ich meine, der Satz, die Schweiz hat keine Armee, die Schweiz ist eine Armee, heisst ja, wenn man weiter denkt, Frauen gehören gar nicht zur Schweiz oder die Schweiz hat gar keine Frauen. Das hat sich geändert und auch der Blocher, die SVP, hat die geistige Landesverteidigung weitergeführt. Das ist auch ihr Erfolgsrezept geworden. Aber die Armeefragen so extrem betont haben sie dann auch wieder nicht.
Gut, aber du sagst, sie sind Vertreter eben von der geistigen Landesverteidigung, haben ihren Erfolg geholt aus dem Kalten Krieg und haben dann mit ihren Thesen, die sie hatten, Inländer gegen Ausländer, Einheimische gegenüber Fremden, sehr viel Erfolg, eigentlich bis auf den heutigen Tag. Das ist immer noch das gleiche Rezept. Du sagst einfach, es funktioniert nicht mehr richtig.
Ja. Ihr Grundkonzept ist schon das, Schweizer gegen Ausländer, Einheimische gegen Fremde. Und das hat funktioniert sehr lang, meine fast 30 Jahre, zweite Hälfte 92 bis vor kurzem. Jetzt funktioniert es nicht mehr.
Hast du das Gefühl, ihr könnt sich nicht mehr richtig erholen? Sie sind immer noch die grösste Partei mit grösserem Abstand.
Das stimmt, aber entscheidend ist nicht, wie viel Prozent sie machen. Entscheidend ist, sie können nicht mehr das Agenda-Setting bestimmen.
Sie verlieren einfach sozusagen alle Abstimmungen und ja, auch die Wahlen. Ja, die Abstimmungen, die wichtigen, die ja, 2014 ja, haben sie alle verloren. Ja. Die werden auch hochkant verlieren, deiner Meinung nach, jetzt, wenn es geht um da die Begrenzungsinitiativen, also Kündigungsinitiativen, wie sie ja, in Wirklichkeit müsste eigentlich heissen.
Ja, der Abstimmungskampf zeigt sehr deutlich einerseits, dass jetzt die SVP krampfhaft versucht, doch noch den Gegensatz, also Migrationsfrage ins Zentrum zu setzen. Und andererseits aber, dass es wirkt einfach nicht mehr in der Bevölkerung.
Aber Abstimmungskampf, hast du das Gefühl, es gibt einen Abstimmungskampf? Es ist doch irgendwie alles hinter dem Covid und was wir da jetzt erleben, ist doch verblasst. Also, es ist eine existenzielle Frage für die Schweiz, die da zur Diskussion steht. Weil, wenn die SVP da durchkommt, dann wäre unser Verhältnis zu Europa kaputt. Aber es scheint niemand richtig hinter dem Ofen führen zu holen.
Das ist eine interessante Frage, und ich die Antwort auch noch nicht drauf habe. Wie stark beeinflusst die Tatsache, dass man sich nicht mehr gross versammeln kann? Und das kann man niemandem vorwerfen, das wäre verantwortungslos. Wie stark beeinflusst das die politische Diskussion in einem Land, wo das Zusammenkommen doch eine wichtige Rolle gespielt hat seit 200 Jahren? Die Stimmbeteiligung wird ein Teil sein von der Antwort auf diese Frage.
Aber man hat auch in den Medien das Gefühl, es hat kein Feuer gefangen, die ganze Diskussion.
Gut, also dass Die Frage, kein Feuerfeld, das ist für mich keine Überraschung. Ich glaube wirklich, die Zeiten, wo die SVP ihre Themen durchsetzen und in den Mittelpunkt setzen, die sind vorbei.
Und du, begründest auch, sie haben früher als die rebellischen Kulten und heute sind sie die Unbeweglichen.
Ja, das stimmt. Also, der Titel, den ich gesetzt habe über den Aufstieg von der SVP, ist «Patriotische Rebellen». Man kann den Aufstieg, darum ist es eben nicht nur die Fortsetzung von der alten geistigen Landesverteidigung, weil die SEB ist sehr auf Konkordanz ausgerichtet gewesen. Der Blocher hat das neu geschrieben im Sinn von einem Bruch mit der Konkordanz. Die SVP hat etwas Rebellisches gehabt und das hat sie spätestens mit der Klima- und Frauenbewegung vom letzten Jahr verloren.
Und hat das nicht auch in erster Linie zu tun mit der verminderten Rolle von Christoph Blocher selber, dass da nicht rechts nachgewachsen ist oder er nicht rechts nachwachsen lassen? Könnte da eine andere, vielleicht eine stärkere Figur an der Spitze der SVP wieder zu einem Höhenflug bringen? Was meinst du? Hat Jesa kann es wahrscheinlich nicht sein, aber vielleicht kommen da noch andere Leute. Und du hast das Gefühl, sie sind voll auf dem absteigenden Ast?
Also voll auf dem Sie sind auf dem absteigenden Ast. Es ist immer schwierig, längerfristige Aussagen zu machen. Wir wissen ja nicht, was plötzlich passieren kann. Zum Beispiel ein 9-11 oder so. Aber in dieser Phase von der Geschichte, wo wir nicht wissen, wie lange die dauert, sind sie vom absteigenden Ast.
Gut, schauen wir doch in die Geschichte hinein. Und die ist eben sehr detailliert beschrieben worden. In deinem neuen Buch machen zwischendrin Musik. Nächster Titel.
Ist mir ein Bobby McGee von der Janis Joplin. Vielleicht, wenn ich etwas Persönliches zu dem darf sagen. In dem Lied ist ja der berühmte Satz «Freedom's just another word for nothing to lose».
Genau.
Und später habe ich mal entdeckt, Janis Joplin hat das in Woodstock gesungen am 16. August 1969. Mhm. Am Tag vorher ist unsere Mutter gestorben. Aha. Und da haben wir häufig überlegt, ist es wirklich die Freiheit, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Und ich habe natürlich an dem Satz, der in der Linken natürlich sehr gut angekommen ist, sehr rebellisch, habe ich immer meine Zweifel gehabt. Frieden heisst doch auch, gemeinsam etwas aufbauen.
Genau, und sie ist ja dann, wie viele andere, im sehr frühen Alter von 27 gestorben.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. And I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time. Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. And feeling good was easy now when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me.
Bei mir ist der Joe Lange das Buch geschrieben, Demokratie in der Schweiz. Und er geht weit zurück und geht vor allem ins 19. Jahrhundert zurück. Und da hat das bis vor kurzem verarmte Bauernvolk von der Schweiz 1874 mit der Totalrevision von der Bundesverfassung plötzlich die modernste Verfassung von der Welt gehabt. Du beschreibst das. Wie ist das möglich gewesen?
Also zuerst muss man sagen, die Schweiz ist natürlich 1874 eins von der am stärksten industrialisierten Länder gewesen.
Aber es ist erst in den letzten 30 Jahren, also in den 30 Jahren vorher, erst seit 1848 ist es eigentlich passiert.
Ja, vor allem diese Bahn hat man erst ab dann können bauen, wo es den Bundesstaat geht. Und das war natürlich wichtig für den Fortschritt. Dass die Schweiz 1874 die fortschrittlichste Verfassung auf der Welt können machen konnte, da ist es zu einem Zusammenschluss gekommen von drei Bewegungen mit unterschiedlichen Zielsetzungen, die aber nicht, sich nicht ausgeschlossen haben. Einerseits die demokratische Bewegung, die vor allem im Kanton Zürich mit der Hochburg Winterthur sehr stark war, die Referendums- und Initiativrecht verlangt hat. Die Zürcher Verfassung war dann eigentlich 1870 die fortschrittlichste von der ganzen Welt, bis die Bundesverfassung hat. Dann Kulturkampf, also die, die gegen die Macht vor allem von der katholischen, aber auch protestantischen Kirche gekämpft haben, die dafür gesorgt haben, dass die Schweiz, die im 1848 noch ein christlicher Staat war, durch die Gleichberechtigung der Juden 1874 ein säkularer Staat geworden ist. Und das Dritte ist die junge Arbeiterbewegung, Grütlianer, wie wir die genannt haben, wo es gelungen ist, die Arbeiterschaft in die fortschrittliche Bewegung zu integrieren. Interessant ist, die drei Bewegungen haben sich das erste Mal gefunden in der Solidaritätsbewegung für die Nordstaaten in den USA.
Mhm. Das war dort dann auch gerade der Bürgerkrieg, wo es um die Abschaffung von der Sklaverei gegangen ist. Und Abraham Lincoln war wahrscheinlich auch das Idol von vielen von diesen aufrechten Schweizer. Aber gehen wir doch auf das ein. Du beschreibst sehr eindrücklich den Antisemitismus, der hier in der Schweiz geherrscht hat. Dort. Und vor allem dort, wo du herkommst, bist eben aus dem schwarzen Block, Aristau und ähnliche Orte im Aargau.
Also da der christliche Antijudaismus und dann auch der nationalistische Antisemitismus ab Mitte 19. Jahrhundert war in der Schweiz wirklich stark gewesen. Darum haben auch die Freisinnigen 1848 nicht den Mut gehabt, die Juden den gleichen Recht zu geben.
Aber warum ist das so stark gewesen? Es hat ja fast keine Juden gehabt in der Schweiz. Damals noch hat es die Judendörfer gegeben, Indingen und Lengnau, im Aargau. Die haben also keine Niederlassungsfreiheit gehabt. Das war doch nicht das Hauptproblem in der Schweiz.
Es war überhaupt nicht das Hauptproblem gewesen. Im Gegenteil. Am schlimmsten war der Antisemitismus in der Innerschweiz. Ich habe eine Studie gemacht über die Auseinandersetzung in den 1860er Jahren. Da hatte es in der Innerschweiz 15 Juden gehabt, und von denen 14 in der Stadt Luzern, die nicht judenfindlich war. Mhm. Nein, die Schweiz und vor allem die katholisch-konservativen Gebiete in der Schweiz, gehört das Freie Amt dazu, sind ein klassisches Beispiel für Antisemitismus ohne Juden.
Basierend auf was? Einfach die Juden sind Christusmörder, oder auf was?
Einerseits, es ist eine Kombination. Einerseits die alten religiösen Vorurteile als Gottesmörder, das ist natürlich sehr ein happiger Vorwurf. Aber dann auch in der modernen, ich bringe ein Beispiel, wie das funktioniert hat. 1848, als der Bundesstaat gegründet wurde, ist das Schweizer Kreuz das Zeichen von der Liberalen. Ein säkulares Zeichen, nicht von den Konservativen. Wo sich das durchgesetzt hat und die Konservativen sich in dem neuen bundesstaatlichen Rahmen haben müssen neu orientieren, haben sie versucht, das Schweizer Kreuz konservativ umzudeuten, indem sie gesagt haben, unter dem Kreuz gibt es keinen Platz für Juden. Mhm. Und das heisst...
Man hat nicht Bürger werden von der Schweiz, wenn man nicht christlich war.
Ja, und man hat so versucht, der Liberalismus, der von der Aufklärung her hat müssen sich einsetzen für die Gleichberechtigung der Juden, sie hier in Verlegenheit zu bringen. Es ist die Judenfrage hat dazu gedient, im Kampf um die Hegemonie, um die geistige Hegemonie in diesem jungen Bundesstaat.
Eben, 1874 ist dann die sehr fortschrittliche Verfassung gekommen, aber der Antisemitismus hat sich dann nochmal Bann gebrochen, wo es um die erste Initiative gegangen ist, wo das Schächtverbot dann durchgesetzt worden ist, wo ganz klar antisemitisch verargumentiert worden ist, oder?
Ja, zum Zeitpunkt, wo die Abstimmung war, 1893, hat sich der protestantischer Konservativismus, der lange in der Defensive war, innerhalb des Protestantismus gegenüber dem Freisinn, der war wieder stark, unter anderem unter Führung vom Grossvater von Friedrich Dürrematt, der Blocher vom 19. Jahrhundert, späten 19. Jahrhundert. Und dann ist es gelungen, über ein Schächtverbot, über die unter fälschlicher Argumentation mit Tierschutz, die erste Abstimmung, die klar antisemitisch war.
Mhm. Aber trotzdem 1874 Schweiz, also das modernste Land der Welt. Und dann ist nichts mehr passiert. Und dann ist das irgendwie stehen geblieben und man ist zurückgefallen, während andere viel moderner geworden sind. Vor allem natürlich bewiesen an der Haltung in Sachen Frauenstimmrecht.
Ich würde sagen, die Schweizer Bundesverfassung war bis 1906 die fortschrittlichste in Europa. 1906 hat Finnland als erstes Land das Frauenstimmrecht eingeführt. Und dann hat die Schweiz den Ranking Number One Platz verloren. Es ist nicht so, der Rechtsrutsch, der stattfindet, ist nicht so von einem Tag auf den anderen passiert. Ein erster Ausdruck war, die Totalrevision hat die Todesstrafe in der Schweiz abgeschafft, also eines von den ersten Ländern. Und dann 1878, wo es einen Rechtsrutsch gegeben hat, ist dann die Todesstrafe der Kantone wieder erlaubt worden. Das war ein Zeichen gewesen, aber es hat auch, zum Beispiel in der Sozialgesetzgebung hat es gewisse Fortschritte gegeben. Also, es war nicht so eindeutig gewesen, vor allem mit der Bevölkerung.
Das heisst, es hat einen Backlash gegeben. Nachdem eben etwas Fortschrittliches gemacht wurde, ich glaube, 63% von der Stimmbevölkerung hat dort die Totalrevision angenommen. Also, relativ klar nach heutigem Verständnis. Und dann nachher ist es wieder zurückgefallen in Konservativismus.
Nein, so kann man es nicht sagen. Es hat einen Backlash gegeben, aber dann hat es auch einen Fortschritt gegeben. Zum Beispiel alle Versuche, die Armee stärker zu machen, die sind in allen 5 Abstimmungen bis 1907 gescheitert. Der spätere General Wille ist 1907 erst mal durchgekommen. Also es war ein Hin und Her gewesen. Es hat dann auch den Aufstieg von der Sozialdemokratie und so. Es war nicht so klar gewesen. Der richtige Backlash, der kommt mit dem Ersten Weltkrieg.
Und warum?
Gut, ein Krieg ist natürlich immer die Chance für Autoritäten, ihre Autoritäten auszubauen. Also wir haben erstmals in der Schweizer Geschichte ein Vollmachtenregime gehabt.
Das heisst, der Bundesrat hat, wie wir es jetzt gerade in diesem Jahr erlebt haben, unter ganz anderen Auspizien, hat dort die Vollmachten gehabt, Gesetze zu verändern oder Gesetze außer Kraft zu setzen. Und das ist lang gegangen?
Das ist lang gegangen, bis 19, ja, etwa 5 Jahre. Und das und vor allem das Vollmachtenregime, und das unterschätzt man immer, hat auch zur Folge gehabt, dass die Wirtschaftsverbände das Vakuum, wo ein abwesendes Parlament und das abwesende Volk geschaffen haben, das Vakuum gefüllt haben. Mhm. Und von dort her kommt eigentlich die grosse Macht der Wirtschaftsverbände in der Schweiz.
Und die ist also bis heute noch gross. Aber gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Du redest ja vom System Escher. Alfred Escher, die ganz grosse Figur in der Industrialisierung von der Schweiz, Gründer und Förderer der Eisenbahn, Gründer von der ETA und Credit Suisse, Gotthardtunnel und vieles mehr. Man kann sich das fast nicht vorstellen. Aber da bist du sehr kritisch ihm gegenüber.
Nicht nur. Also der Escher, erstens als Junge war der Escher auch ein Kämpfer für einen fortschrittlichen Bundesstaat. Er hat grosse Verdienste im Kanton Zürich für 1848 für den Bundesstaat. Aber in dem Moment, wo er gegründet war, dann ist er einfach wirtschaftlich durchgestartet, hat auch im Parlament die Mehrheit gehabt. Und dann ist es einfach zu dieser Fusion von politischer Macht und wirtschaftlicher Macht. Also,
eben, er war ja beides, er war auch noch Politiker.
Klar, klar. Und das war dann problematisch gewesen. Das hat ja dann den Widerstand von den, ich meine, dass Demokraten im Kanton Zürich so stark geworden sind.
Demokraten sind ähnlich, also das ist jetzt eine Partei, die kennt man nicht mehr. Das ist, wie würde man die heute bezeichnen?
Ja. Ja, früher sind Demokraten, sind klar Linke gewesen.
Eben, das ist eigentlich so eine Vorläuferpartei von der SP.
Ja, ich meine, Demokraten sind ja zum Teil später im Freisinn gelandet, aber ein Teil
von der Historiker, muss ganz genau muss.
Nein, ein Teil von der Demokraten sind vorgesetzt worden durch die Sozialdemokratie.
Okay. Und wenn du heute die Schweiz anschauen tust, aus dieser Geschichte raus, wer ist jetzt da am Ruhe, wer sind jetzt die stärksten Kräfte? Wie stark ist die Wirtschaft? Wie stark ist die Politik? Wie stark sind die Bürgerlichen, die sich auf die alten Prinzipien noch abstützen, unter anderem eben vielleicht doch immer noch auch geistig uniformiert von der Armee aus? Wer ist da jetzt am Drücken bei uns?
Die Situation ist relativ unübersichtlich. Was man sicher kann sagen ist, wir haben in der Schweiz eine massive Konzentration, was den Besitz betrifft. Also 1% der Bevölkerung besitzt fast die Hälfte von allem Vermögen.
Ist das früher nicht so gewesen?
Nein, so extrem ist es nicht.
Also wenn man beim Piketty nachliest, der ja genau das studiert hat in verschiedensten Ländern, hat er das auch in früheren Epochen immer wieder festgestellt. Und immer in Kriegszeit ist dann das zusammengefallen. Die Leute haben ihre Vermögen verloren und haben es dann nachher wieder können aufbauen. Und ich glaube, jetzt sind wir ganz in einer speziellen Situation. Sagen, vor dem Ersten Weltkrieg ist nicht auch das Vermögensverhältnis extrem gewesen.
In der Schweiz nicht, vielleicht im Kanton Zürich mit dem Escher, aber in der Schweiz war das nicht so extrem gewesen. Aber es stimmt, es hat Auf- und Abs gegeben und so, aber so extrem wie heute ist in der Schweizer Geschichte nie gewesen.
Und was hat das für Auswirkungen, deiner Meinung nach?
Ja, ich meine, ich stelle ja in meinem Buch Fragen.
Du stellst am Schluss vor allem Fragen. Du sagst, du hast gewisse Forderungen, aber es sind eigentlich nur Fragen. Alles mit Fragezeichen. Also was sind deine wichtigsten Fragen?
Also dort stelle ich die Frage, könnt Citoyenne und Citoyen Souveränität ausüben, wenn die Hälfte vom Besitz 1% Bourgeois gehört?
Gut. Und wenn du die Frage so stellst, dann ist auch eine Antwort impliziert.
Ja, es hat natürlich einen Einfluss. Es beeinträchtigt das demokratische Leben, wenn Besitzverhältnisse derart extrem unausgeglichen sind. Also das zeigt sich schon in den Abstimmungskämpfen, in den Wahlkämpfen.
Aber du sagst, das Geld spielt heute nicht mehr so eine grosse Rolle, weil die SVP hat immer viel mehr Geld gehabt und eingesetzt als die anderen zusammen, mehr als alle anderen zusammen, und gewinnen jetzt trotzdem nicht mehr. Also müssen wir meinen, klar, Transparenz ist nicht hergestellt, das monierst du zu Recht, aber das Geld scheint offenbar nicht mehr die grosse Bedeutung haben wie früher. Ist das richtig?
Ja. Ja, darf ich vielleicht noch vorher sagen, wichtiger als das, was ich gesagt habe, ist, wer besitzt, der kann natürlich, der kann Sachzwänge schaffen im alltäglichen Leben. Das ist das Hauptproblem. Aber das stimmt. Ich finde, in der Linken haben wir den Einfluss von Geld tendenziell immer ein bisschen überschätzt. Mhm. Wenn man all die Abstimmungskämpfe anschaut von den letzten 20 Jahren, wo die SVP gewonnen oder verloren hat, dann ist eigentlich ein anderes Element mindestens so wichtig gewesen, zum Beispiel UNO-Abstimmung oder Durchsetzungsinitiativen. Wenn die linken und fortschrittlichen liberalen Bürgerlichen sich zusammengetan haben und sich wirklich engagiert haben, dann hat die SVP verloren.
Ich rede mit dem Joe Josef Lang. Wieso Joe eigentlich? Ist das einfach trendy gewesen?
Als ich von London zurückgekommen bin, in London habe ich erfahren vom Kollegen, dass ich ausgeschlossen bin ich dann in Zug gelandet. Und weil ich von London gekommen bin, hat mir alle Joe gesagt. Und einen Monat nach meiner Rückkehr ist der Joe Siffert tödlich verunfallt.
Und dann hast du das Gefühl, jetzt ist der Platz frei.
Nein, das hat mir dann erlaubt, den Namen Joe ohne E zu schreiben.
Und das ist bei der Linken. Joe will jetzt ja Präsident werden in Amerika, mit E übrigens. Und machen wir jetzt zwischen in der Musik und reden ein bisschen über den Zustand von der Schweiz heute in Zeiten von Corona, was du da dazu zu sagen hast. Was ist der nächste Titel?
Das ist ein Guggisberg-Lied, vielleicht zu dem. Es ist ein sehr schönes Lied, es hat aber auch eine Brisanz. Schweizer Fremde, also Söldner im Ausland, die haben zum Teil Todesstrafe bekommen, wenn sie das Lied gesungen haben, weil das Lied hat zu Desertionen geführt.
Weil dann haben sie Heimweh bekommen.
Dann haben sie Heimweh bekommen.
Und Vreneli abem Guggisberg und Simmers Hans Jockeli an dem Berg. Sie schäben ein Mensch auf Erde und immer bin ihm sie. Thank you.
Interpretation von Stefan Eichen von Guggisbergli. Bei mir ist der Joe Lang, der das Buch geschrieben hat, Demokratie in der Schweiz, ist überall belobigt worden, bis zur NZZ. Irritiert dich das?
Nein, das irritiert mich nicht.
Dass man plötzlich sagt, jetzt der ehemalige Trotzkist, Marxist, alles Wüste, was man über den gesagt hat, der ist einfach ein toller Mensch und schreibt sogar über die Schweizer Geschichte in einer Art und Weise, wo wir nur sagen können, grossartig.
Gut, ich will jetzt nicht die Qualität von meinem Buch beurteilen.
Nein, das waren die anderen. Ja, und gut. Die haben das ganz klar festgehalten. Und ja, dann gefunden, deine linken Grundüberlegungen, die du sicher noch hast, haben die Qualität des Buches nicht beeinträchtigt.
Nein, im Gegenteil. Also, ich habe natürlich in meinem Leben viel gelernt. Das heisst, ich bin in den 70er-Jahren als Junge bin ich für eine Rätedemokratie gsi, wo die Demokratie baut auf den Organen, wo Arbeiter in den Fabriken und die Leute in den Quartieren machen.
Und Diktatur des Proletariats.
Ja gut, das Rätedemokratie ist nicht...
Also es hat zu dem geführt, oder?
Die Diktatur des Proletariats ist ja vor allem in Geschichte gegangen als Diktatur über das Proletariat.
Genau, ja logisch. Und die Räterepublik eben auch.
Nein, Räterepublik wäre das nicht gewesen. Wobei ich heute auch sage, ich glaube nicht, dass in einer hochmobilen Gesellschaft, wo die Leute so häufig Arbeitsplatz wechseln, Quartier wechseln, so ein Konzept kann funktionieren. Ich bin überzeugt, aber vielleicht jemand, der mal die Überzeugung nicht hatte, kann das heute umso besser verstehen. Ohne Parlament geht es nicht.
Also, aber wie kommt jetzt das an? Hast du das Gefühl, einfach, man hat mir zugezogen oder ich habe mir selber zugezogen, dass ich jetzt da belobigt werde von den staatstragenden bürgerlichen Kräften?
Nein, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir Zähne ziehe. Es geht vor allem darum, ich glaube, beim Denken bin ich eher schärfer geworden, aber dazu gehört auch, dass man die eigenen Überzeugungen kritisch hinterfragt. Ich bin heute überzeugt, ohne Grundsätze vom politischen Liberalismus, nicht vom wirtschaftlichen, vom politischen Liberalismus kann eine moderne Gesellschaft gar nicht funktionieren. Das ist etwas, was ich gelernt habe.
Aber die linken Liberalen, jetzt nicht die extremen Marxisten und Trotzkisten und so, die sind ja immer für Meinungsfreiheit gewesen. Und das hat man jetzt das Gefühl, das ist jetzt in Gefahr. Jetzt kommt die Cancel Culture, andere Meinungen werden dort nicht mehr toleriert. Genau das, wie es auf der anderen Seite war, wie du es erlebt hast, wo du Berufsverbot bekommst, macht dir das nicht Angst?
Also wenn man von Cancel Culture redet, dann bringt man immer Beispiele aus den USA.
Ja, und dort ist es weiter vorgeschritten.
Und dort ist es tatsächlich ein Problem. Und es ist wirklich bedenklich, dass eine Bewegung, die angefangen hat in den 60er-Jahren als Free Speech Movement, heute die Tendenz hat, das hängt natürlich aber auch zusammen mit dieser Kulturkampf-Polarisierung, die in den USA herrscht. In der Schweiz kann man doch wirklich nicht sagen, dass irgendjemandem Meinung unterdrückt wird. Gut, wir haben den Antirassismus-Artikel, für den habe ich seinerzeit auch gekämpft. Aber was gibt es sonst für Einschränkungen?
Ich habe da Einspruch, also die Identitätspolitik von Feministinnen, die ja du sonst immer belobst, wo die alten weißen Männer abgemacht werden mit so Wörtern wie toxische Männlichkeit und damit eine neue Form von Sexismus propagieren, gegen die niemand mehr kann antreten kann, wenn er sein Leben will, irgendwie in Sicherheit führen
will. Nein, das ist doch nicht die Situation in der Schweiz.
Immer mehr.
Und man kann dem Vorwurf von der toxischen Männlichkeit, die tatsächlich eine unzulässige Verallgemeinerung ist, kann man doch immer noch antworten, ohne dass man eingeschränkt wird.
Absolut wirst du eingeschränkt. Also, das habe ich selber erlebt. Und wenn man dort ein näher dran ist, merkt man, gewisse Meinungen kann man heute nicht mehr äußern in der Schweiz als Mann, als alter weißer Mann. Und es stimmt vielleicht erst am Anfang von einer gewissen Entwicklung. Vielleicht hast du das einfach so in die Mailverbeiturm in Bern noch nicht so recht mitbekommen.
Ich glaube nicht im Mailverbeiturm. Ich kann dir ein Erlebnis sagen. Meine Frau war grosser Fan von Sean Connery bis gestern. Dann hat sie im Fernsehen die Aussage gesehen, wo er begründet, warum es richtig ist, hier und da seine Frau zu schlagen. Mhm. Dann hat meine Frau gesagt, jetzt ist der Sean Connery für mich vorbei.
Ja.
Und das kann ich nachvollziehen.
Ja, das ist ja logisch. Das hätte sie ja früher noch herausfinden können. Nein, nicht warten bis zu seinem 90. Geburtstag. Aber es geht nicht um diese Sachen, sondern dass generell die Identität von jemandem entscheiden, ist nicht das, was er sagt oder macht. Wenn einer schlägt, ist es klar. Aber alte weisse Männer, die nicht schlagen, die haben auch nichts mehr zu husten.
Also mein Buch, und ich bin in einem gewissen Sinn, ich bin ein 66-jähriger weisser Mann, ja. Mein Buch kommt unter Feministinnen sehr gut an.
Das glaube ich auch.
Obwohl ich ihnen nicht nach dem Wort einfach nach dem Mund rede.
Mal, du sagst, wir leben jetzt in einem Zeitalter, das vor allem prägt ist vom Feminismus einerseits und von der Klimabewegung 2019 hat alles sich geändert. Und wenn man das in dem historischen Kontext, den du da bringst und den grossen Bogen, den du wirfst, so sagt, dann müssen die sich doch gebauchpinselt fühlen.
Ja, aber ich sage auch ein paar Sachen, die nicht unbedingt in Kanon hineinpassen. Zum Beispiel sage ich, das Frauenstimmrecht in der Schweiz hat letztlich müssen von den Männern eingeführt werden.
Hat ja keinen anderen
also
Weg wir,
gegeben. Das war das Nadelöhr. Ja. Also muss man, um zu verstehen, warum das Frauenstimmrecht von einem Dritteljahr 1959 zu zwei Dritteljahr 1971 geworden ist, das ist ja ein Wahnsinnssprung in kurzer Zeit, dass man da vor allem muss auf Männer schauen muss. Das entspricht nicht unbedingt dem allgemeinen feministischen Kanon.
Gut, aber heute sagen Sie, wir sind und wollen am Drücken. Sie sind natürlich in den verschiedensten Gremien untervertreten. Granted, klar. Im Parlament sind sie jetzt, glaube ich, bei 40%. Das ist schon ein Fortschritt. Es ist etwas passiert. Und eben der Frauenstreichtag letztes Jahr hat viel erreicht wie Klimawandel. Hast du das Gefühl, die Themen werden weiter dominieren oder werden die jetzt vielleicht überstrahlt werden von unserem Kampf gegen die Seuche, mit der die ganze Welt im Moment nicht fertig werden scheint?
Im ersten Moment, wo die Corona-Krise ausgebrochen ist, habe ich mir die Frage auch gestellt. Ist jetzt die Grundthese vom Schluss von meinem Buch bereits wieder leid? Aber heute kann man die Schlussfolgerung ziehen. Erstens, gestärkt worden ist durch die Corona-Krise das Care-Bewusstsein, Care-Sensibilität. Und gestärkt worden sind die Bereiche, die für Gesundheit, für Betreuung, für Bildung zuständig sind. Und das sind zufällig die Bereiche, wo die Frauen eine sehr starke Position
hat
haben.
Hat das Frauen etwas gebracht?
Das wird noch politisch etwas bringen. Und wirtschaftlich hoffe ich natürlich auch. Also, dass du
Gesundheitswesen. Das sieht man bis jetzt nicht.
Das sieht man jetzt nicht. Politisch wird es sicher etwas bringen. Mhm. Gesundheitlich, wirtschaftlich hoffe ich auch gewerkschaftlich. Allerdings müssen die Gewerkschaften noch ein bisschen aktiver werden. Aber die Stellung von der Frau, die das letzte Jahr gestärkt worden ist durch Klima- und Frauenbewegung, ist durch die Corona-Krise zusätzlich gestärkt worden, weil Care, Sorgfalt, ist gestärkt worden.
Ein Schlusswort, wo ich da gar nicht bitte beifügen, obwohl ich vielleicht eins oder zwei gegen- oder Kontraargument auch noch hätte. Aber ich danke dir vielmals. Sehr spannend. Der Joe Joseph Lang hat das Buch geschrieben, Demokratie in der Schweiz, Geschichte und Gegenwart. Danke vielmals, dass du gekommen bist und so offen geredet hast, auch von dir, von deinem Leben, von deinem ganz speziellen Werdegang. Was hören wir als letzten Titel?
Das ist etwas Klassisches aus dem Gefangenenchor Nabucco. «Va pensiero sull'ali dorate», also «Flieg Gedanke auf goldenen Schwingen». Das ist in Italien in der Corona-Krise zur Hymne von der Solidarität geworden.
Mhm. Und hat natürlich eine Kraft über Jahrzehnte, nein, Jahrhunderte bereits schon können erleben. Danke vielmals, das ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.